Sie hören den Artikel Madame de Montespan aus Wikipedia, der Freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 17.04.2018. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Madame de Montespan. Françoise de Rochechouart de Mortemar, Marquise de Montespan, wurde geboren am 5. Oktober 1640 in Lussac. Sie starb am 27. Mai 1707 im Bourbon-l'Archambault. Sie war eine Maitresse Ludwigs des 14. Unter dem Einfluss der zeitgenössischen geistreichen Pariser Salonkultur, den sogenannten Preziösen, und in Anspielung an die griechische Göttin Athene, nannte sie sich Athenais und wird daher auch Athenais de Montespan genannt. Bekannt ist sie vor allem als Madame de Montespan. Leben, Kindheit und Jugend. Françoise de Rochechouart wurde im Schloss Lussac-les-Châteaux als drittes der fünf Kinder von Gabriel de Rochechouart, Herzog von Mortemar, und der Diane de Grandsaigne geboren. Ihr Vater war ein Vertrauter Ludwigs des 13. und erster Kammerherr des Königs, Premier Gentilhomme de la Chambre du Roi. Ihre Mutter war eine sehr fromme Frau und eine Zeitlang Ehrendame der Königin Anna von Österreich. Ihre Geschwister waren Gabriel, spätere Marquise de Thianges, geboren 1633, Louis-Victor, später bekannt als Duc de Vivonne, geboren 1636 und gestorben 1688, Marie-Madeleine Gabriel, die spätere Äbtissin von Fontevraud, geboren 1645, und Marie-Christine. Françoise wurde im Konvent Sainte-Marie in Saintes erzogen und als Mademoiselle de Tournay-Charente am französischen Hof eingeführt. Im Alter von 20 Jahren wurde sie Ehrendame der Königin Marie-Thérèse. Im Januar 1663 heiratete sie Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin, Marquis de Montespan, der ein Jahr jünger war als sie. Von ihm bekam sie zwei Kinder, Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin, geboren 1665, der spätere Duc d'Antin, und eine Tochter, Marie-Christine, geboren 1663. Die Ehe mit Louis-Henri wurde 1674 annulliert. Persönlichkeit und Charakter. Ihre strahlende und stolze Schönheit war nur einer der Vorzüge der Montespan. Sie war eine kultivierte und charmante Unterhalterin und gewann die Bewunderung von Madame de Sévigné und anderen führenden Geistern der Epoche und später auch von Saint-Simon. Wie ihre gesamte Familie war die Montespan mit dem zu ihrer Zeit sprichwörtlichen Esprit Mortemar, dem Geist der Mortemar, begabt. Ihre witzig geistreichen Wortspiele, brillant ironischen und oft sehr spitzen Bemerkungen machten sie berühmt und berüchtigt am Hofe des Sonnenkönigs. Madame de Montespan wurde auch manchmal als berechnend, eigensüchtig, hartherzig und kalt beschrieben. Beispielsweise sagte Madame de Caylus über sie: Das Herz dieser schönen Frau war hart. Liselotte von der Pfalz schrieb: Die Montespan hatte eine weißere Haut als die Lavalière. Sie hatte einen schönen Mund und schöne Zähne, aber sie hatte ein dreistes Wesen. Man sah ihr am Gesicht an, dass sie stets irgendeinen Plan hatte. Sie hatte schöne blonde Haare, schöne Hände, schöne Arme, was die Lavalière nicht hatte. Aber diese war sehr reinlich und die Montespan eine unsaubere Person. An anderer Stelle bezeichnet Liselotte die Montespan als eine launenhafte Kreatur, die sich in nichts beherrschen konnte. Jegliche Art von Vergnügen liebte, sich langweilte, mit dem König allein zu sein. Sie liebte ihn nur aus Eigennutz und Ehrgeiz und kümmerte sich sehr wenig um ihn selbst. Eigennutz und Verschwendungssucht warfen ihr auch andere vor. So sprach Languet de Gergy von der unersättlichen Gier der Madame de Montespan. Und Madame de Sévigné nennt sie in mehreren ihrer Briefe in Anspielung an ihre Geldgier Quanto oder Quanto va. Das ist italienisch und bedeutet wie viel oder wie viel kostet's. Die Montespan verlor oder gewann, wie viele andere Höflinge auch, Unsummen beim Spiel. Ein Zeitgenosse berichtet: Das Spiel der Madame de Montespan hat sich zu einem solchen Unmaß gesteigert, dass Verluste von 100.000 Talern nichts Ungewöhnliches sind. Am Weihnachtstage verlor sie 700.000 Taler. Darauf spielte sie auf drei Karten 150 Pistolen und gewann sie. Aufstieg und Leben als Maîtresse en titre. Athénaïs de Montespan scheint es vollkommen bewusst darauf angelegt zu haben, zur Maîtresse des Königs aufzusteigen. Als Hofdame der Königin und da sie sich außerdem mit Louise de la Vallière, der offiziellen Geliebten, also der Maîtresse royale en titre, Ludwigs des 14. anfreundete, hielt sie sich im Grunde ständig in der Gegenwart des Königs auf, der nebenher ohnehin noch weitere Flirts und Amouren hatte, unter anderem mit der Princesse de Monaco. Doch meinte Primi Visconti, diese schöne und spöttische Dame, also die Montespan, gefiel dem König zuerst gar nicht. Eines Tages scherzte er sogar an der Tafel darüber mit Monsieur, seinem Bruder. Und als sie mit ziemlicher Affektiertheit ihm zu gefallen suchte, soll er gesagt haben, sie tut, was sie kann, aber ich will nicht. Im Juli 1667, während des Flandernfeldzuges, erreichte die Montespan jedoch ihr Ziel und verdrängte Louise de la Vallière, zunächst noch heimlich, als Geliebte Ludwigs des 14. Die Montespan zog dabei alle Register einer echten Intrigantin, ganz im Gegensatz zu der eher schüchternen, frommen und oft von Gewissensbissen gequälten La Vallière, schien die Montespan keinerlei Probleme zu haben, mit der Königin und dem König, der gerade ihr Liebhaber geworden war, in der gleichen Kutsche zu fahren oder in gespielter und scheinheiliger Entrüstung vor der Königin auszurufen: Gott behüte mich, die Geliebte des Königs zu werden. Wenn ich so unglücklich sein sollte, würde ich niemals die Dreistigkeit haben, mich vor der Königin sehen zu lassen. Louise de la Vallière blieb nach außen hin zunächst noch die offizielle Maîtresse en titre des Königs, vermutlich weil man hoffte, dadurch die Öffentlichkeit und den eifersüchtigen Ehemann der Montespan zu täuschen. Die beiden Frauen mussten von 1668 bis 1674 noch 6 Jahre lang Seite an Seite leben und am gleichen Tisch speisen. Diese für beide Frauen schwierige Situation sorgte für etliche Spannungen, und die Montespan beklagte sich darüber beim König und machte ihm Szenen. Andererseits vermutete beispielsweise Madame de Caylus, die Montespan und der König hätten Freude daran gehabt, die La Vallière zu demütigen. Liselotte von der Pfalz beobachtete, wie er das Gemach der La Vallière nur benutzte, um ungesehen zur Montespan zu gelangen. Und dabei warf er seiner ehemaligen Geliebten mit einer ironischen Bemerkung ein Schoßhündchen zu. Zu einer Zeit, als sich die meisten adeligen Ehemänner über das Interesse des Königs an ihrer eigenen Gattin geschmeichelt gefühlt und versucht hätten, daraus einen Vorteil zu ziehen, erstaunte der Marquis de Montespan den Hof, indem er sich offen über die Untreue seiner Ehefrau empörte. Er löste einen Skandal aus, indem er Madame de Montausier der eigennützigen Kuppelei bezichtigte. Er trug sogar Trauerkleidung für seine Frau und ließ ein paar Hörner an seiner Kutsche anbringen, als öffentliches Zeichen dafür, dass sie ihm Hörner aufgesetzt, also dass sie ihn betrogen hatte. Montespan wurde verhaftet, aber nach einigen Tagen wieder freigelassen. Laut Madame Kellys sah man ihn bei Hofe für einen ungehobelten Menschen und für einen Narren an. Und die Montespan selber beklagte sich: Er ist hier und erzählt Geschichten am Hofe. Ich schäme mich so, dass mein Papagei und er der Kanaille zum Amüsement dienen. Das erste der sieben Kinder, das Athénaïs de Montespan dem König gebar, kam im März 1669 auf die Welt und wurde Madame Scarron anvertraut, der zukünftigen Madame de Maintenon. Dieses Kind starb schon nach 3 Jahren, doch brachte die Montespan ab 1670 fast jedes Jahr ein königliches Kind zur Welt. 1673 legitimierte der König seine ersten 3 überlebenden Kinder mit der Montespan, jedoch ohne Nennung des Namens der Mutter, weil man befürchtete, dass Monsieur de Montespan sie für sich beanspruchen könnte. Der älteste Sohn, Louis Auguste, geboren 1670, wurde Duc du Maine. Der zweite, Louis César, geboren 1672, Comte de Vexin. Die dritte, Louise Françoise, geboren 1673, wurde Demoiselle de Nantes, später Herzogin von Bourbon. Inzwischen war der Marquis nach Spanien verbannt worden und 1674 wurde eine offizielle Trennung durch den Generalprokurator Achille de Harlay ausgesprochen, assistiert von 6 Richtern am Châtelet. Auch nachdem Louise de la Vallière den Hof 1674 verlassen hatte, um in ein Kloster einzutreten, und trotz ihrer mittlerweile erreichten Stellung als Maîtresse en titre, musste die Montespan den König nicht nur mit der Königin teilen, denn er war ein extrem flatterhafter Liebhaber und suchte sein Vergnügen nebenher bei verschiedenen Hofdamen. Einige davon waren für die Montespan keine ganz ungefährlichen Rivalinnen, wie die Fürstin de Soubise oder die Schöne de Ludre. Ausgerechnet ihre Vertraute und Gouvernante ihrer Kinder mit dem König, Madame Scarron, die von der Montespan selber beinahe wie ein Dienstbote behandelt wurde, stieg so sehr in der königlichen Gunst, dass sie von ihm 1674 zur Marquise de Maintenon erhoben wurde. Diese wurde nach und nach zur größten Rivalin der Montespan. Und zwischen den beiden Frauen entwickelten sich Eifersucht, Feindschaft und neue Anlässe für Streitereien der Montespan mit dem König. Die ewige Untreue des Königs, ihre ständig gefährdete Position als Maîtresse en titre, führte dazu, dass Madame de Montespan Hilfe suchte in Liebestränken und sehr wahrscheinlich auch in der Magie. So wurde sie, wie viele andere Personen des Hofes, zu einer heimlichen Stammkundin der berüchtigten Hebamme, Giftmischerin und sogenannten Hexe, Catherine Mauvoisin, genannt La Voisin. 1675 kam es zu einem peinlichen Vorfall, als ein Priester ausgerechnet am Gründonnerstag der Montespan wegen ihres doppelten Ehebruchs mit dem König die Absolution verweigerte. Sie beschwerte sich darüber beim König, fand jedoch einen mächtigen Gegner in Bossuet, dem damaligen Bischof von Meaux, der den Priester in Schutz nahm. Dies war ein solcher Skandal und auch für den König selber so beschämend, dass sie für eine gewisse Zeit den Hof verlassen musste. Nach ihrer Rückkehr flammte die Liebschaft jedoch wieder auf, und sie bekam noch 2 weitere Kinder vom König. Françoise Marie, geboren 1677 und verstorben 1749, und Louis-Alexandre, der spätere Comte de Toulouse, geboren 1678 und verstorben 1737. Trotz all ihrer schönen Rivalinnen und obwohl sie durch die vielen Schwangerschaften immer mehr zunahm und Gewichtsprobleme bekam, triumphierte die Montespan immer wieder über das Herz des Königs und zeigte dies auch demonstrativ. Dies wurde sehr bildhaft von Madame de Sévigné in einem Brief vom 11. Juni 1677 beschrieben. »Ah, meine Tochter, welch ein Triumph in Versailles, welch verdoppelter Stolz, welch festgegründete Herrschaft, welche Herzogin von Valentinois!« Dies ist eine Anspielung an Diane de Poitiers, die berühmte Geliebte Heinrichs II. Von Frankreich. Welche Steigerung sogar durch die zeitweilige Untreue und Abwesenheit! Welch abermalige Besitzergreifung! Ich war während einer Stunde in ihrem Zimmer. Sie befand sich im Bett, geschmückt und frisiert, ruhte sie vor der Mitternachtsmahlzeit, Medianoche. Ich richtete ihr Komplimente aus. Sie antwortete mit Liebenswürdigkeiten und Lobsprüchen. Ihre Schwester, die oben stand, sich ganz im Glanze einer Nikäa sonnend, einer Gestalt aus dem Amadis-Roman, machte die arme Io, Madame de Ludre, herunter und lachte darüber, dass diese die Kühnheit besessen habe, sich über sie zu beklagen. Der König seinerseits ließ für die Montespan mehrere Schlösser erbauen. Das sogenannte Trianon de Porcelain bei Versailles, so benannt wegen seines Dekors aus Fayence-Kacheln, und das Schloss Clagny, ebenfalls in direkter Nachbarschaft von Versailles. Über die Montespan und die Bauarbeiten in Clagny schrieb wieder Madame de Sévigné am 3. Juli 1675: »Sie können sich nicht vorstellen, was für ein Triumph das ist. Sie, inmitten ihrer Arbeiter, die 1200 an der Zahl sind, der Palast des Apollidor und die Gärten der Armida geben nur eine schwache Vorstellung davon. Die Frau ihres erklärten Freundes, das heißt die Königin, macht ihr Besuche und die ganze Familie, einer nach dem anderen. Sie hat unbedingten Vorrang vor allen Herzoginnen.« Von beiden Schlössern existiert heute nur noch die Erinnerung. Sie wurden schon im 17. und 18. Jahrhundert abgerissen. Auf dem Höhepunkt ihrer Herrschaft wurden für die Montespan sogar die Regeln der Etikette aus den Angeln gehoben. Laut Primi Visconti erhoben sich bei ihrer Annäherung alle Prinzessinnen und Herzoginnen sogar in Anwesenheit der Königin und setzten sich erst wieder, wenn sie ihnen ein Zeichen gab. Von der königlichen Gunst der Athénaïs de Montespan profitierte auch ihre Familie. So ernannte Ludwig XIV. Ihren Vater 1669 zum Gouverneur von Paris und der Île-de-France. Ihr Bruder Louis-Victor de Rochechouart, der Duc de Vivonne und Marschall von Frankreich, wurde 1674 zum Gouverneur der Champagne und des Brie ernannt und später auch kurzfristig zum Vizekönig von Sizilien. Eine ihrer jüngeren Schwestern, Gabrielle, die erst 5 Jahre zuvor ihr Gelübde abgelegt hatte, wurde Äbtissin in der wohlhabenden Abtei Fontevraud. Gabrielle war allerdings eine der intelligentesten Frauen der Zeit, stand selber in Briefkontakt mit Ludwig XIV. Und übersetzte die 3 ersten Bände der Ilias von Homer und zusammen mit Racine das Gastmahl von Platon. Fall, Ungnade und Lebensende. 1679 geriet die Position der Montespan in eine ernsthafte Krise. Ludwigs Affäre mit der erst 17-jährigen bildschönen Marie-Angélique de Fontanges ab 1678 und die offizielle Erhebung der Montespan in die Stellung einer Oberintendantin des Haushalts der Königin im April desselben Jahres waren dafür deutliche Anzeichen. Schon zuvor war die sogenannte Giftaffäre ausgebrochen. Einer der größten Skandale der Geschichte und Madame de Montespans Verbindung mit der Voisin und deren zwielichtigen Geschäften kam unter anderem durch Aussagen der Tochter der Voisin ans Licht. Der Polizeipräfekt La Reynie stellte erste Besuche der Montespan bei der Voisin für das Jahr 1665 fest. Auch tauchte der Name ihrer Kammerfrau Claude Désœillets oft in den Aussageprotokollen vor der Chambre Ardente auf, des besonderen Gerichtshofs, den man zur Untersuchung eingerichtet hatte. Die Désœillets hatte oft als Vermittlerin und Botin zwischen der Montespan und der Voisin und deren Komplizen gedient. In einem Verhör vom 20. August 1680 wurde Madame de Montespan schwer belastet, als die Tochter der Voisin behauptete, die königliche Maitresse habe selber über ihrem nackten Leib schwarze Messen durch den Priester Etienne Guibourg lesen lassen und weitere schwarze Messen für sich in Auftrag gegeben, bei denen sie selber nicht anwesend war und wo sowohl ihr Name als auch der Name Louis de Bourbon, das heißt der Name des Königs, fielen. Sie habe der Montespan außerdem mehrere Male im Auftrage ihrer Mutter Pulver gebracht, die während einer schwarzen Messe über den Kelch gehalten worden waren, und andere Pulver, welche möglicherweise aus Maulwürfen hergestellt worden seien. Auch der Abbé Guibourg selber berichtete von schwarzen Messen, die er über dem Leib einer Frau gelesen habe, die man ihm als Madame de Montespan vorgestellt habe. Angeblich seien dabei auch neugeborene Kinder geopfert worden. Die Anschuldigungen wurden noch prekärer, als herauskam, dass die Voisin und ihre Komplizen angeblich den Plan verfolgten, den König zu vergiften, und dass man zu diesem Zwecke die ahnungslose Madame de Montespan benutzen und ihr statt Liebespulver Gift aushändigen wollte, damit sie ihn vergifte, ohne dass diese wusste, was sie tat. Seit Ende 1680 halfen der Marquis de Louvois, Jean-Baptiste Colbert und Madame de Maintenon, die Affäre zu vertuschen und einen weiteren Skandal über die Mutter der legitimierten Kinder des Königs zu vermeiden. Der König ließ im Mai 1681 in einer heimlichen Aktion Befragungsprotokolle der Chambre Ardente, in denen der Name der Montespan genannt wurde, verbrennen. Daher gingen die meisten Unterlagen verloren und die ganze Affäre und die Rolle der Montespan werden für immer ein Geheimnis bleiben. Zu allem Überfluss starb Mademoiselle de Fontanges 1681, einige Monate nach der Totgeburt eines vom König empfangenen Kindes, und es kam der Verdacht einer Vergiftung auf. Verschiedene Personen, darunter die Fontanges selber und Liselotte von der Pfalz, hielten Madame de Montespan für die Schuldige. Dazu kommt, dass mehrere Komplizen der Voisin ihre eigene Tochter, der Kammerdiener Romagny, dessen Gevatter Bertrand und die Giftmischerin Philastre aussagten, dass eine Vergiftung der Fontanges durch Stoffe und Handschuhe geplant war und dass Romagny versucht habe, als Stoffhändler getarnt, in das Haus der Fontanges zu gelangen. Die Umstände wurden jedoch nie hundertprozentig geklärt und man geht heute davon aus, dass die Fontanges eines natürlichen Todes starb. So fiel die Montespan beim König in Ungnade. Ein untrügliches Zeichen dafür war die Tatsache, dass sie in Versailles aus ihrem bisherigen riesigen Luxusappartement von circa 20 Räumen, das in privilegierter Lage ganz in der Nähe der Gemächer des Königs im ersten Stock des Corps de Logis lag, ins Erdgeschoss, ins ehemalige Badegemach umziehen musste. Sie blieb jedoch weiter am Hof, bis sie sich 1691 mit einer Pension von einer 500.000 Francs nach Paris in den von ihr 1681 gestifteten St. Josephs Konvent im Faubourg Saint-Germain zurückzog. Ihr Appartement in Versailles übernahm der Duc du Maine, der älteste überlebende Sohn, den sie mit dem König hatte, und ein Liebling der Madame de Maintenon. Er soll seine Mutter auf Wunsch des Königs überredet haben, abzureisen, und laut Liselotte von der Pfalz ließ er die Möbel der Montespan am Morgen nach ihrer Abreise aus dem Fenster werfen, damit sie nicht mehr zurückkehren konnte. Die legitimierten Kinder der Montespan mit Ludwig XIV. Wurden von diesem mit Angehörigen des höchsten Adels verheiratet, was meistens gegen deren Willen geschah, trotz der hohen Mitgiften, die er seinen Töchtern gab. 1685 heiratete Mademoiselle de Nantes den Herzog Louis III de Bourbon-Condé. 1692 gab der König dem Duc du Maine eine Enkelin des Grand Condé zur Gemahlin, Louise Bénédicte de Bourbon-Condé. Und Mademoiselle de Blois wurde die Gemahlin des Duc de Chartres, des späteren Regenten, Neffe des Königs und Sohn von Liselotte von der Pfalz. Diese ohrfeigte ihren Sohn vor dem ganzen Hofe, weil er in diese aus ihrer Sicht unstandesgemäße Heirat mit einem königlichen Bastard einwilligte. Für Madame de Montespan waren die brillanten Partien ihrer Kinder trotzdem eine Ehre und Grund für Stolz, doch wurde sie zu den Hochzeiten im Jahr 1692 nicht eingeladen. Neben den Ausgaben für ihre Häuser und deren Einrichtung gab Madame de Montespan gewaltige Summen für Hospitale und wohltätige Einrichtungen aus. Sie war auch eine großzügige Kunstmäzenin und war mit Pierre Corneille, Jean Racine und Jean de La Fontaine befreundet. Während ihrer Glanzzeit bei Hofe gehörte die Cembalistin Elisabeth Jacquet de la Guerre zu ihren Schützlingen. Die letzten Jahre ihres Lebens verbrachte die Montespan in Buße, teils im St. Josephs Konvent in Paris und teilweise bei ihrer Schwester, der Äbtissin von Fontevraud. Auf Anraten ihres Beichtvaters bat sie ihren Gatten, den Marquis de Montespan, um Vergebung, die dieser jedoch verweigerte. Kurz darauf starb er im Jahre 1701. 1707 bekannte sie öffentlich ihre Sünden und bat um Vergebung. Im Mai desselben Jahres fuhr sie zur Kur nach Bourbon, wo sie erkrankte und starb. Nach ihrem Tode verbot der König ihren Kindern, Trauerkleider zu tragen. Ehrliche Trauer um sie wurde jedoch von der Herzogin von Bourbon und ihren jüngeren Kindern empfunden, Louis-Alexandre Comte de Toulouse und Françoise-Marie Mademoiselle de Blois. Kinder. Athénaïs de Montespan hatte neben ihren beiden Kindern aus ihrer Ehe mit dem Marquis de Montespan mit Ludwig XIV. 7 Kinder, von denen 6 legitimiert wurden. Ein erstes geheim gehaltenes Kind wurde 1669 geboren und starb früh 1672. Es ist nicht genau bekannt, ob es sich um eine Tochter oder um einen Sohn handelte. Das zweite Kind, Louis-Auguste de Bourbon, Duc du Maine, wurde 1670 geboren und verstarb 1736. Er heiratete 1692 Louise Bénédicte de Bourbon-Condé. Der dritte war Louis-César de Bourbon, Comte de Vexin, geboren 1672, und gestorben am 10. Januar 1683. Die vierte war Louise Françoise de Bourbon, Mademoiselle de Nantes, geboren 1673 und gestorben 1743. Sie heiratete 1685 in Versailles Louis de Bourbon, Prinz de Condé. Die fünfte war Louise Marie Anne de Bourbon, Mademoiselle de Tours, geboren am 12. November 1674 und verstorben am 15. September 1681. Die sechste war Françoise Marie de Bourbon, genannt Mademoiselle de Blois, geboren 1677, gestorben 1749. Sie heiratete 1692 in Versailles Philippe d'Orléans, den Duc d'Orléans. Der letzte war Louis-Alexandre de Bourbon, Comte de Toulouse, geboren 1678 und gestorben 1737. Die Figur der Madame de Montespan tauchte immer wieder in Literatur und Filmen auf. An dieser Stelle können nur wenige Filme genannt werden. 1954 spielte Claudette Colbert die Montespan im Film Versailles, Könige und Frauen, französisch Si Versailles m'était conté. Ein Jahr später, im Jahr 1955, wurde sie von Danielle Darrieux verkörpert im Film Frauen, die dem Satan dienen, L'Affaire des Poisons. 1966 erschien Angélique und der König, französisch Angélique et le Roi, mit Estella Blain als Madame de Montespan. Im gleichen Jahr 1966 spielte Daniela Smutnar die Montespan im Film Liselotte von der Pfalz. 1995 wurde Madame de Montespan verkörpert von Valentine Varela im Film L'Allée du Roi, nach der Biografie von Françoise Chandernagor über Madame de Maintenon. Im bekannten Film Der König tanzt, Le Roi danse, aus dem Jahre 2000 wurde sie von Ingrid Ruiff gespielt. Im gleichen Jahr, im Film Vatel, verkörperte Marine Delterme die Montespan. 2008 erschien der Film Versailles, der Traum eines Königs, französisch Versailles, le rêve d'un roi, mit Caroline Bourg als Madame de Montespan. Und 2014 wurde sie von Jennifer Ehle gespielt im Film Die Gärtnerin von Versailles, A Little Chaos. Sie hörten den Artikel Madame de Montespan, gesprochen am 17.04.2018 von Marie Adelaide. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Madame de Montespan. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der CC-BY-SA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.